Auf Platz 8 ist Elena Ferrante, Lästige Liebe. Und bevor wir das machen, wird uns Frank Stöckler den Anfang lesen.
Meine Mutter ertrank in der Nacht des 23. Mai, an meinem Geburtstag, im Meer vor einem Ort namens Baccavento, wenige Kilometer von Minturno entfernt. In dieser Gegend hatten wir Ende der 50er Jahre, als mein Vater noch bei uns lebte, sommers ein Zimmer in einem Bauernhaus gemietet und schliefen den Juli über zu fünft auf nur wenigen, sehr heißen Quadratmetern. Jeden Morgen tranken wir Mädchen ein rohes Ei, nahmen auf sandigen Wegen eine Abkürzung durch hohes Schilf zum Meer und gingen schwimmen. In der Nacht, als meine Mutter starb, klopfte es bei der Besitzerin des Hauses, die Rosa hieß und inzwischen über 70 war, an die Tür. Doch aus Angst vor Dieben und Mördern öffnete sie nicht. Meine Mutter hatte 2 Tage zuvor, am 21. Mai, den Zug nach Rom genommen, war dort aber nicht angekommen. In letzter Zeit hatte sie mich mindestens einmal im Monat für jeweils ein paar Tage besucht. Ich hatte sie nicht gern in der Wohnung. Sie stand, wie sie es gewohnt war, im Morgengrauen auf und putzte Küche und Wohnzimmer von oben bis unten. Ich versuchte wieder einzuschlafen, doch ohne Erfolg. Steif lag ich unter der Bettdecke und hatte das Gefühl, sie verwandelte meinen Körper mit ihrer Geschäftigkeit in den eines kleinen, runzligen Mädchens. Sobald sie mit dem Kaffee kam, rollte ich mich auf die Seite, um zu verhindern, dass sie mich berührte, wenn sie sich auf die Bettkante setzte. Ihre Geselligkeit ging mir auf die Nerven. Sie ging einkaufen und plauderte zwanglos mit den Händlern, mit denen ich in 10 Jahren höchstens ein paar Worte gewechselt hatte, schlenderte mit ihren Gelegenheitsbekanntschaften durch die Stadt, freundete sich mit meinen Freunden an und erzählte ihnen Geschichten aus ihrem Leben, immer dieselben. Ihr gegenüber konnte ich nur zurückhaltend und unsicher sein. Beim ersten Anflug von Ungeduld meinerseits fuhr sie nach Neapel zurück. Sie packte ihre Sachen, gab der Wohnung einen letzten Schliff und versprach, bald wiederzukommen. Ich ging durch die Zimmer und ordnete alles, was sie nach ihrem Geschmack umgeräumt hatte, wieder nach meinem Geschmack. Ich stellte den Salzstreuer in das Fach, in dem ich ihn seit Jahren aufbewahrte, gab dem Waschmittel den Platz zurück, den ich seit jeher für den besten hielt, zerstörte ihre Ordnung in meinen Schubfächern, überließ mein Arbeitszimmer wieder dem Chaos. Auch der Geruch ihrer Anwesenheit, ein Duft, der Unruhe in die Wohnung gebracht hatte, verflog nach kurzer Zeit wie der Geruch eines Platzregens im Sommer.
Dankeschön, Frank Stöckler. Er hat die Stimme geliehen der Delia, nämlich der Ich-Erzählerin. Es ist eine Mutter-Tochter-Geschichte, vielleicht sogar auch eine Tochter-Mutter-Geschichte, je nachdem, wo man das Hauptaugenmerk drauflegt. Es ist eine Geschichte, in der eine Frau erzählt über ihr Verhältnis zu ihrer Mutter und über die Mutter und zum Schluss aber etwas feststellt, von dem sie nie gedacht hätte, dass sie das mal feststellt. Ich glaube, dass diejenigen, die diesen Roman von Elena Ferrante zum ersten Mal lesen, nachdem sie die 4-bändige Neapel-Geschichte gelesen haben, überrascht sein werden über das, wie Elena Ferrante das schreibt. Das ist nämlich ihr Debütroman, der 1992 zum ersten Mal erschien und jetzt nach 26 Jahren auf Deutsch erschienen ist. Und ich denke, dass der große Erfolg der Neapel-Geschichte nicht wenig dazu beigetragen hat. Ich glaube aber, dass Leute, die früher gesagt haben, naja, die Neapel-Geschichte erreicht nicht ganz unser Niveau, möglicherweise jetzt sagen, naja, das hätten wir jetzt doch nicht von ihr erwartet. Christoph Schröder, Sie sind sehr unvoreingenommen, glaube ich, mit diesem Roman umgegangen, weil Sie haben die Neapel-Geschichte vorher nicht gelesen, wie Sie mir gesagt haben. Insofern sind Sie also wirklich sehr unvoreingenommen. Wie ging es denn Ihnen, als Sie die Elena Ferrante, lästige Liebe, Geschichte lasen?
Naja, also um es etwas ungerecht zu sagen, also erst einmal vorausgeschickt, ich habe diese Neapel-Geschichte oder diese 4-bändige Roman-Geschichte nicht deswegen nicht gelesen, weil ich dachte, das sei unter meinem Niveau, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Und wenn man da nicht reinkommt und reingekommen ist, dann liest man vielleicht auch nicht weiter. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich nach der Lektüre dieses Romans auch ziemlich sicher bin, dass ich kein weiteres Buch von Elena Ferrante lesen möchte.
Jetzt Julia Schröder. Wie ist Ihnen gegangen?
Also ich habe die 4 Bände mit wachsender Begeisterung gelesen, gerade weil sie am Anfang sehr einfach wirken und man irgendwann dann merkt, dass da sehr, sehr vieles verhandelt wird und dass es sehr raffiniert auch gemacht ist. Und ähnlich ist es mit diesem Buch. Das ist natürlich viel schmaler. Es hat nur 200 Seiten. Es ist ganz konzentriert. Es ist in Ausschnitten erzählt. Aber es gibt eben einige Gemeinsamkeiten. Das eine ist das Setting. Es ist Neapel und diese Rückkehr nach Neapel, die auch hier wieder eine große Rolle spielt. Weil erwähnte Delia, die Erzählerin, kommt eben zur Beerdigung ihrer verschwundenen, ertrunkenen Mutter nach Neapel zurück und wird konfrontiert mit dem, was sie eigentlich aus ihrer eigenen Kindheit wie ein Päckchen durch ihr ganzes Leben getragen hat bisher. Und die andere Gemeinsamkeit ist, dass wir es auch hier mit einem sehr spannungsreichen Verhältnis zwischen zwei Frauen zu tun haben. Es sind nicht Freundinnen, es ist eigentlich das Gegenteil von Freundinnen, es sind Mutter und Tochter. Und es ist eigentlich die Mutter-Tochter-Geschichte par excellence, erzählt als Geschichte einer Konkurrenz, aber auch einer immer wieder sich nicht erfüllenden Liebe und der Sehnsucht danach. Der Anfang des Buchs ist wie ein Krimi. Die Mutter ertrinkt, keiner weiß, warum sie ins Wasser gegangen ist, offenbar. Auch das kann man eigentlich nur vermuten, aber die Anzeichen deuten darauf hin. So könnte eben ein Kriminalroman anfangen. Aber dieses Buch ist eigentlich eher angetan, immer mehr Dunkel in das Licht zu bringen.
Oder mehr Licht in das eigene Dunkel dessen, wie sich die Delia ihrer Mutter gegenüber verhalten hat.
Ich glaube, wenn man das sagt, dann erweckt man einen nicht ganz zutreffenden Eindruck. Weil alles, was man irgendwann glaubt, kapiert zu haben, dass die Mutter von dem Vater geschlagen wurde, dass sie womöglich einen Liebhaber gehabt hat, dass dieser Liebhaber geschlagen wurde, dass die Mutter ein Geheimnis hatte. All das wird im Verlauf des Romans eigentlich immer diffuser. Und was am Ende passiert, ich möchte das jetzt nicht verraten, denn ein bisschen Spannung muss eben auch übrig bleiben. Es ist eben wirklich eine Frauengeschichte. Es ist eine Geschichte von zwei Frauen, die scheinbar so unterschiedlich sind und aber doch eins gemeinsam haben, dass sie nämlich das Leben von Frauen in einem von dem männlichen Blick dominierten Welt führen und ihre eigenen Bedürfnisse haben.
So, Christoph Schröder, und das alles wollen Sie nicht noch mal lesen, weil Sie gesagt haben, das reicht mir.
Nein, das habe ich alles gar nicht verstanden. Das Problem ist, dass ich jetzt das höre. Ich kann da zum Teil auch zustimmen, aber schon die Ausgangsprämisse, dass das alles ganz einfach erscheint und dann sich in Wahrheit als kompliziert herausstellt, sehe ich in diesem Buch nicht und sehe ich vor allen Dingen auch in der Schreibweise nicht. Ich habe ein Problem damit, wie dieses Buch erzählt ist. Ich finde, dass dieses Buch erzählerisch ausschließlich aus ganz bewussten Strategien der Verunklarung besteht, dass auch die Dingwelt symbolisch aufgeladen wird mit Bedeutung, mit einer Bedeutung, die dann im Verlauf des Romans überhaupt nicht eingelöst wird. Also nur ein Beispiel. Permanent ist von Unterwäsche die Rede. Also Unterhosen, die ausgezogen werden, eine Plastiktüte mit Unterhosen der Mutter, die gefunden wird und verschwunden. Die Erzählerin zieht ihre Unterhose aus, lässt sie liegen, die ist dann auch weg. Dann ist sie in einem Unterhosengeschäft. Ich weiß nicht, was diese Symbolebene mir sagen soll. Ich bekomme eine Ahnung davon, aber insgesamt würde ich es eigentlich genau umgekehrt sehen, wie es jetzt Julia Schröder gesagt hat, nämlich, dass es eigentlich sehr viel Lärm um nichts ist, weil dass es eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung ist, das habe ich mir eigentlich von Anfang an gedacht. Es gibt aber auch sehr starke Szenen in dem Buch.
Es gibt sehr starke Szenen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich glaube, Sie haben was ganz Entscheidendes wirklich nicht mitbekommen. Alles, was da aufgebaut wird mit dieser Symbolik, mit den Kleidern, dass es bei den Frauen immer darum geht, Kleider aus- und anzuziehen. Und bei den Männern eher darum, um ihre Blicke, wie sie auf die Frauen schauen. Das alles kulminiert in einer bestimmten Szene am Schluss, die zeigt, dass nicht die Mutter diejenige mit dem Trauma ist, sondern die Tochter. Und dass all das, was sie vermutet hat, was mit der Mutter los ist, dass ihr das selber zugestoßen ist als Kind. Was Sie als Strategien der Verunklarung bezeichnen, das stimmt, aber das liegt eben an der Art dieser dysfunktionalen Erinnerung. Diese Frau, die ist um die 40 und glaubt, sich an ihre Kindheit zu erinnern und muss nach und nach feststellen, und zwar ohne, dass das jetzt aufdringlich ausgestellt würde, dass diese Erinnerung trügt und dass etwas ganz anderes vorgefallen ist. Und ich habe gesagt, sie muss das nicht ausstellen. Offenkundig stellt sie es so wenig aus, dass Christoph Schröder es nicht mal mitbekommen hat.
Doch, meine Ehrenrettung, muss ich sagen, das habe ich schon verstanden. Nur, wie gesagt, der Aufwand, der darum betrieben wird vorher. Also ich weiß, das soll raffiniert sein. Ich gestehe offen, dass ich eine solche Form der erzählerischen Raffinesse, das ist natürlich ein Debütroman, das ist ungemein ambitioniert und das will es auch sein. Und auch, ich finde vor allen Dingen, ehrlich gesagt, diesen männlichen Blick, der immer wieder in diesem Buch auf Frauen geworfen wird, besonders gelungen. Also mir geht es nicht um das philosophische Konstrukt oder das Gedankenkonstrukt, das hinter diesem Buch steht, sondern es geht mir tatsächlich um die Machart. Und diese Machart halte ich für gescheitert.
Wir sprachen über Lästige Liebe von Elena Ferrante, 1992 erschienen. Es ist im Surkamp Verlag erschienen, klar, wo sonst, weil die anderen Neapel-Geschichten auch im Surkamp Verlag erschienen sind. Und ich finde es aber sehr gut übersetzt von Karin Krieger.